ARD.
Vielleicht ist diese Folge in 5 Minuten schon zu Ende, weil Anna hier vorhin mit 2 Pizzen reingekommen ist.
Und keine davon ist für mich.
Aber du kriegst natürlich ein Stück ab.
Danke.
Denn falls ihr es gerade jetzt beim Frühstück erst hört oder seht, wir zeichnen die Folge immer schon am Sonntagabend auf und dann wird immer kollektiv Pizza bestellt in der Redaktion. Wir haben dich leider vergessen, aber du...
Ich habe vorher schon Pizza bestellt, ehrlicherweise. Ich bin ja schon ein bisschen länger da als ihr.
Und es ist natürlich fies, mit so einem Pizzaduft im Hintergrund jetzt hier so eine Folge zu machen. Aber ich glaube, die Konzentration können wir jetzt während der Folge noch hochhalten.
Ja, zum Glück steht die im Nebenzimmer. Dann riecht es nicht die ganze Zeit nach Pizza.
Wir wollen nämlich über Fußball reden. Und zwar in 10 Sekunden. Herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr dabei seid zum Sportschau-Bundesliga-Update nach dem ersten Wochenende in der ersten Fußball-Bundesliga. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem, was so passiert ist. Also es ist relativ viel eingetreten von dem, was ich mir so gedacht habe am Donnerstag.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir den Spieltag doch mit einem 0-0 abgeschlossen haben. Also dass es jetzt schon am ersten Spieltag ein 0-0 gab.
Ja, dann haben wir es hinter uns.
Ja, heute so kann man es auch sehen.
Ja, wäre ja fast, um vielleicht ganz mit dem Schluss zu beginnen, ja gar nicht 0-0 ausgegangen.
Ja.
Der SV war ja kurz vor einem Sieg. Hat sich selber so ein bisschen die Punkte geklaut.
Ja, Mikkel Prancis ist vielleicht der beste Gladbacher auf dem Feld, weil er das 1-0 für den HSV dann doch noch verhindert hat, weil er im Abseits stand und noch zum Ball hingegangen ist.
Aber ich denke, sie können auch so mit dem Punkt, glaube ich, zufrieden sein. Ne? Ein Punkt in Gladbach am ersten Spieltag, das gilt für die Gladbacher, glaube ich, nicht. Die hätten sich jetzt schon irgendwie einen Sieg ausgerechnet. Vor allem, wenn du guckst, also das ist ja wirklich der HSV, eine Mannschaft, da waren, glaube ich, 8 Spieler auf dem Platz, die kein einziges Bundesligaspiel gemacht haben. Mit so wenig Erfahrung muss Gladbach so ein Spiel eigentlich gewinnen. Aber was muss man schon am ersten Spieltag?
Ja.
Weil sehr viele schöne Tore gefallen sind am Wochenende. Also ich fand, es war wirklich ein spektakulärer Auftakt in die neue Saison.
Auf jeden Fall, ja.
Also es hat wirklich Lust,
also
auch sehr viel
auch
mehr gemacht.
Es gab viele
Tore. Es gab viele Tore und auch wirklich viele schöne Tore.
Ja.
Küren wir mal unser schönstes Tor des Wochenendes.
Mhm.
Und meins ist das von Can Uzun für die Frankfurter Eintracht gegen Bremen, das 1-0. Toller Weitschuss. Er hat danach gesagt, eigentlich kann ich gar nicht so fest schießen. Und
offensichtlich doch.
Und es hat halt auch so eine Bedeutung, finde ich, weil es ist erstens mal Frankfurts Saison eröffnet hat. Ich verspreche mir, oder du ja auch, wir versprechen uns ja sehr viel von der Eintracht. Es war für ihn persönlich, glaube ich, auch jetzt direkt mal der Dosenöffner von einer Saison, wo er auch nochmal liefern soll und will. Ne, letztes Jahr war so ein bisschen Ausbildungsjahr von Can Uzun und jetzt könnte es seine Saison werden.
Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen... Man hat am ersten Spieltag schon direkt das Gefühl, die Frankfurter haben wieder alles richtig gemacht. Ihn so ein bisschen im Hintergrund aufgebaut, vergangene Saison. Und dann steht er da auf dem Platz, die Erwartungen sind hoch und er liefert dann auch direkt.
Ein Tor und 2 Vorlagen und man merkt wirklich auch einen Unterschied zur vergangenen Saison. Er ist wesentlich robuster, er ist ein bisschen athletischer auch aus der Sommerpause gekommen. Ich glaube, er hat sich viel vorgenommen. Und ich glaube, wir werden Can Uzun auf jeden Fall bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr sehen.
Ja, also ich meine, da hat er ja auch noch ein Jahr Zeit, sich weiterzuentwickeln, vor allem auf ganz hohem Niveau, auch mit der Champions League, kann da dann halt die internationale Luft schnuppern, also ja, warum nicht?
Nur die Türkei muss sich natürlich qualifizieren, weil für die würde er spielen.
Ja, er hat sich ja gegen Deutschland entschieden.
Ist ein bisschen bedauerlich, aber jetzt greifen wir schon sehr weit in die Zukunft. Jetzt freuen sich die Frankfurter erstmal über diesen tollen Start, der ihnen natürlich auch ein bisschen erleichtert wurde durch den Gegner.
Werder Bremen,
muss man sich schon Sorgen machen.
Ja, finde ich, also waren wir uns ja auch schon in der Vorschaufolge einig, dass Bremen jetzt keine leichte Saison haben wird. Ich habe nochmal so ein bisschen zurückgedacht. Horst Steffen in Elversberg habe ich ja damals seinen Start auch mitgekriegt. Und man muss zu seiner Verteidigung auch sagen, der hat da auch 3 Jahre gebraucht, bis sie dann aufgestiegen sind. Dort hat er die Zeit aber auch bekommen. Also das ist halt einfach, das Bremer Umfeld ist ja auch sehr nervös. Und wenn du dann halt aus dem Pokal ausscheidest, wo du eigentlich weiterkommen müsstest in der ersten Runde als Favorit eben und dann halt so einen Start hinlegst, wo du fast keine Gegenwehr zeigst. Frankfurt hat super gemacht, aber Bremen hat halt auch echt wenig gemacht, bis auf dann diesen einen Ehrentreffer.
Also für Horst Steffen tut mir das auch total leid. Du hast Elversberg angesprochen, da hat er ja die Zeit für ein ganz anderes Ziel auch bekommen. Jetzt in Bremen geht es ja darum, nicht abzusteigen. Und es gibt nicht viele Mannschaften, die aktuell in einer schlechteren Form sind als Bremen. Und ja, mit dem Kader jetzt auskommen zu müssen, den er hat, also man will ja noch nachlegen. Viele Spieler sind natürlich auch verletzt, das kommt auch noch dazu. Dann gab es diese Torwart-Geschichte, dass jetzt er sich eigentlich auf eine Nummer 1 festgelegt hatte, auf Zetterer.
Und der steht dann beim Gegner im Tor.
Genau, und jetzt spielt der Mio Backhaus, der natürlich sich auch erstmal gedacht hat, ach so, jetzt bin ich doch auf einmal gut genug, dann kriegt er direkt 4 Stück. Also da ist ganz viel Selbstbewusstsein, was vielleicht sowieso jetzt nicht so groß war, direkt erstmal zerbrochen, glaube ich.
Und ich glaube, die Bremer müssen sich auch wirklich bewusst werden, dass es um den Klassenerhalt erstmal gehen wird, weil in Bremen sind die Europaträume ja irgendwie auch jede Saison da.
Ja.
Und das musst du, glaube ich, ganz schnell kapieren, dass du dann halt vielleicht auch spielen musst, wie ein Team, das um den Klassenerhalt spielt.
Einer, der spricht immer klare Worte, das ist der Werder-Kapitän Marco Friedl und der hat nach dem Spiel mal gesagt, was in ihm vorgeht.
Das ist eine neue Saison, es ist schwierig, es ist... Du bist nicht in die Saison gestartet, so wie du es dir wünschst. Du bist im Pokal ausgeschieden und stehst eigentlich nach dem ersten Spieltag schon so gefühlt da wie, ja, jetzt ist alles am Arsch so gefühlt, sorry, dass ich sage. Aber es ist der erste Spieltag, es muss weitergehen für uns. Wir müssen uns an kleinen Dingen, die wir positiv machten, die wir auch in diesem Spiel hatten, rausziehen, das ansprechen und dann versuchen, auch wenn das Programm nicht einfacher wird, nächste Woche besser zu machen.
Ja, das Programm wird wirklich nicht einfacher. Die nächsten Gegner sind Leverkusen, Gladbach, Freiburg und die Bayern. Das ist schon ordentlich.
Ja, wobei Leverkusen jetzt auch keinen Traumstart hingelegt hat.
Das stimmt. Und Gladbach auch nicht und Freiburg übrigens auch nicht.
Ja.
Und jetzt kommt dazu, dass Friedl ja möglicherweise auch noch ausfällt. Ne? Er und Malatini sind beide fraglich für das nächste Spiel, sind nicht schlimm verletzt, aber es könnte so sein, dass sie vielleicht jetzt dann gegen Leverkusen nicht spielen. Also wir machen uns große Sorgen um Werder, aber die Saison ist noch jung. Und wir haben über Werder gesprochen, weil sie eben ein sehr schönes Gegentor bekommen haben, das eben von Can Usu. Und das war mein schönstes Tor des Wochenendes. Was war denn deins?
Ich kann mich gar nicht so genau festlegen, weil ich zwei sehr schöne Tore live im Stadion gesehen habe. Ich war beim Topspiel St. Pauli gegen BVB.
Ja.
Und ich finde, sowohl der Treffer von Julian Brandt war sehr schön, weil ich einfach da die Art und Weise, wie das herausgespielt wurde, wie das Zuspiel kam, wie Gerassi weggegangen ist, um quasi Brandt an sich vorbeilaufen zu lassen, womit, glaube ich, St. Pauli nicht so ganz gerechnet hat in der Verteidigung. Das fand ich sehr schön. Und dann halt der Ausgleich. Also das war einfach dieser Schuss halb im Fallen von Erik Smith mit einer Wucht dahinter. Da hat Dortmund dann wiederum, glaube ich, nicht damit gerechnet. Und auch, wie dieses Stadion dann explodiert ist.
Ja. Ja, von der Bedeutung her ist das 3-3 natürlich dann irgendwie das schönere
Klar.
Tor, ne? Weil
ja.
es sowohl für St. Pauli natürlich unheimlich viel Kräfte jetzt, glaube ich, freisetzt. Und wir müssen nicht darüber reden, das war auf jeden Fall ein verdienter Punkt für
ich
St. Pauli.
Ich muss aber auch sagen, das 3-1 für Dortmund hat sich wie ein Siegtreffer angefühlt. Also
ja.
das war in dem Moment, danach war Pauli ja eigentlich platt. Du hattest, die Pässe sind auf einmal nicht mehr angekommen. Du hast gemerkt, die Spieler können die Wege nicht mehr gehen. Die sind unfassbar viel gelaufen vorher. Und eigentlich hat sich das angefühlt wie, ja, okay, jetzt ist das Spiel dann durch.
Ja, aber es gab dann eben noch die rote Karte für Borussia Dortmund und dann haben sie es in Unterzahl noch hergegeben und Niko Kovac, der fand das nicht so toll.
Wir haben diesen Kampf, den es hier auf St. Pauli gibt, den haben wir nicht angenommen, so in der Form, wie ich mir das vorstelle. Sie können sich sicher sein, dass jeder einzelne Spieler das wollte. Davon bin ich überzeugt, aber es hat heute in der Summe nicht geklappt und deswegen werden wir das aufarbeiten, ansprechen und aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem eine Führung hergegeben und das ist das, was mich dann ärgert als Topmannschaft, darfst du solch ein Spiel dann trotz einer dürftigen Leistung nicht unentschieden spielen.
Ja, und jetzt?
Vor allem, wenn du halt den Gegner an dem Punkt hast, wo St. Pauli in dem Moment war.
Ja, Filippo Mane wird jetzt so ein bisschen zum Sündenbock gemacht, der die rote Karte bekommen hat. Ganz junger Innenverteidiger und da ist dann das Problem. Dortmund hat halt aktuell keine anderen. Ne? Dann müssen eben die Jungen spielen ja. und die machen dann eben solche Fehler, die dann spielentscheidend sind.
Da muss ich auch sagen, ich habe zum ersten Mal mitgekriegt, wie denn wirklich der Schiedsrichter rausgegangen ist, sich die Szene nochmal angeguckt hat und diese Stadiondurchsage gemacht hat. Und wir, also für uns war das so, er hat gesagt, okay, ich habe mir die Szene angeguckt, das war ein klares Halten, das ist Elfmeter und alle dachten, ja, verstehe ich. Und dann kommt er zurück und zeigt die rote Karte. Und es war wirklich, alle um mich herum haben sich angeguckt, warum gibt es jetzt Rot dafür? Mhm. Also totales Unverständnis, das wurde auch wiederum vom Schiedsrichter nicht erklärt. Und da denke ich mir halt, in der Situation, als Dortmund den Elfer bekommen hat, hätte man dann vielleicht auch über Rot nachdenken müssen, weil letzter Mann, Verhinderung einer klaren Torchance. Also St. Pauli hatte vielleicht ein bisschen Glück, hatte natürlich auch wieder einen überragenden Torhüter, der Dortmunder Chancen und Elfmeter gekillt hat.
Mhm.
Das auf jeden Fall. Aber was St. Pauli, was ganz wichtig ist, die machen auf einmal Tore.
Also ich würde es jetzt, ich habe ja eben gesagt, es war total verdient. St. Pauli hatte mehr Torschüsse, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, ist mehr gelaufen. Also das war wirklich ein verdienter
ja.
Punkt. Wenn Dortmund da mit einem Sieg rausgegangen wäre, das hätte auch relativ viel verwischt.
Auf jeden Fall, das wäre wie vergangene Saison eigentlich gewesen.
Und Julian Brandt hat es auch nochmal gesagt, dass dieses gleiche Problem mit den vielen Platzverweisen. Dortmund war in der vergangenen Saison schon das Team mit den meisten Platzverweisen. Das bricht dir einfach das Genick, wenn du jetzt nicht so gut aufgestellt bist, dass du es personell mit 10 Leuten auffangen kannst.
Mhm.
Und Julian Brandt, Man of the Match übrigens geworden, obwohl er nur zweite Halbzeit gespielt hat.
Ja, aber hat, finde ich, nochmal Julian Brandt-Style gespielt. Also das war halt wirklich ein sehr, sehr schönes Tor von ihm. Und er hat ja so seine Licht- und Schattenmomente. Er hatte auch in dem Spiel seine Licht- und Schattenmomente. Der war zwischendrin auch teilweise unsichtbar. aber hat eben das Tor gemacht.
Aber es rumort ein bisschen. Ich glaube, er hat irgendwo gesagt, der Trainer wird sich schon was dabei denken, dass er eben nicht von Anfang an spielt. Ne? Na klar, das findet keiner gut, wenn er erstmal auf der Bank sitzt. Es gab auch ein bisschen Ärger bei Bellingham, der ist zur Halbzeit ausgewechselt worden. Da war dann nach dem Spiel der Vater von Bellingham im Kabinentrakt und hat mit Kehl diskutiert. Das, da gab es auch ein bisschen Ärger, hat Kehl auch gesagt, das bitte nicht, das kommt nicht nochmal vor, das gehört hier nicht hin. Also man merkt, da staut sich gerade so ein bisschen was auf beim BVB.
Ja, ich glaube, die kriegen auch so langsam Panik, weil ich meine, das ist der einzige Neuzugang. Der hat nicht geliefert, der war auch, von dem war wenig zu sehen, sag ich mal, in der ersten Hälfte, in der er dann gespielt hat. Und ich glaube, Sebastian Kehl muss sich ja jetzt auch gefallen lassen, dass er einfach nicht ordentlich eingekauft hat. Mhm. Und das Geld wäre ja da gewesen.
Möglicherweise sind aber neue im Anflug. Das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Aber es geht nochmal um Chukwuemeka, den man dann fest verpflichten will von
ist
Chelsea.
Ist aber auch kein Innenverteidiger.
Ist keiner. Aber es soll ein Innenverteidiger kommen, beziehungsweise einer, der auf den Halbpositionen dann spielen kann, in der Dreierkette auch von Chelsea. Das ist ein Argentinier. Der Name heißt Aaron, oder der Name ist Aaron Anselmino. Mhm. Schon mal gehört von dem vorher?
Nee.
Nein. 20 Jahre alt. Ob er jetzt dann da hinten die Lücke schließen kann, bis die anderen dann wieder fit sind. Mal schauen. Vielleicht wird es auch nichts. Wir warten einfach mal die nächsten Stunden und Tage ab beim BVB. Aber der Handlungsbedarf ist auf jeden Fall da.
Auf jeden Fall. Zwischendrin lag ja sogar noch Waldemar Anton auf dem Boden und man dachte, er muss behandelt werden, wo wirklich, glaube ich, alle Dortmunder den Atem angehalten haben und gesagt haben, ey, das ist unser letzter Innenverteidiger, mach den bitte nicht kaputt.
Ja, auf jeden Fall. Kein guter Start für Borussia Dortmund, so wie wir es auch vorher gesagt hatten. Ganz im Gegenteil ist das bei den Bayern der Fall. Die sind mit einem 6-0 gegen Leipzig am Freitag.
Waren auch 6 Tore in einem Spiel?
Ja, also auch da hatten wir nicht so wirklich mit gerechnet und es waren total effiziente Bayern. Expected Goals Wert von 1,8 und daraus 6 Tore zu machen.
Das ist schon krass.
Das ist, ja.
Und du hast auf einmal einen Serge Gnabry, der zwar keine Tore macht, aber der gefühlt an jedem Tor beteiligt ist. Also der hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht, geht dann vielleicht so ein bisschen unter neben den Torschützen. Aber das war einfach ein richtig gutes Bayern-Spiel.
Ja. Diaz gleich getroffen, Olise mit dem ersten Tor der Saison und dann Hattrick Kane, er trifft dann auch
natürlich
wieder. Und die spektakulärste Szene war aber dann das Tor für Leipzig, was dann nicht gegeben wurde, weil Lukeba einfach den Freistoß auf eine ganz eigene Art und Weise ausführt. Und das der Video,
nicht als Freistoß,
sondern er dribbelt einfach los. Genau, der Erste, der es so richtig gesehen hat, war Joshua Kimmich, der hat sich aufgeregt, hat gelbe Karte dafür bekommen. Dann hat der Videoschiedsrichter eingegriffen, sich das angeguckt und das Tor wurde entsprechend zurückgenommen. Und dann hieß es, hätte er eigentlich gar nicht machen dürfen, weil der Videoschiedsrichter nur bei der Entstehung des Tores eingreifen darf, nicht mehr bei der Ausführung von Freistößen
das
eingreifen darf.
Das finde ich aber komisch. Also ja, so scheint die Regel zu sein, aber ich finde es seltsam, weil wenn an der Stelle ein Foul passiert und danach das Tor fällt, dann kann das Tor auch zurückgenommen werden.
Ja, aber und das zeigt doch die ganze Absurdität des Videoschiedsrichters, weil der Freistoß war doch die Entstehung des Tores.
Ja, absolut. Also, aber wahrscheinlich, weil es noch nie einen Spieler gab, der das gemacht hat, haben sie vergessen, das in die Regeln mit aufzunehmen.
Große Frage jetzt, die gelbe Karte für Kimmich zurücknehmen oder nicht?
Ja, ist schwierig. Also ja, das Ding ist, das zählt dann halt frühestens in 4 Spielen, wo das dann halt wirklich wichtig ist, beziehungsweise 5, wo er dann gesperrt wäre. Ja, eigentlich nicht, weil du nimmst ja unberechtigte gelbe Karten auch einfach nicht zurück.
Wobei er inhaltlich natürlich recht hatte, Kimmich, aber vielleicht war er in der Wortwahl nicht angemessen. Wir waren ja nicht dabei.
Er ist halt auch kein Schiedsrichter, also eigentlich hat er nicht dahin zu gehen und sich zu beschweren und im Prinzip hätte dieses Tor ja auch nicht zurückgenommen werden dürfen.
Die Bayern werden es verschmerzen können, sind total zufrieden mit diesem Start in die Saison und das gilt natürlich überhaupt nicht für RB Leipzig, die untergegangen sind und wirklich einen katastrophalen Auftritt abgeliefert haben. Also von der Körpersprache richtig schlimm, fand ich. Also die haben sich gar nicht gewehrt und es passt ja so ein bisschen in das Bild von ein paar Spielern, die da tatsächlich auch ja sehr in der Kritik stehen. Also Xavi, Openda, Lukeba mit diesem Ding ist eigentlich auch symbolisch für die Form der Leipziger.
Ich finde es auch bezeichnend, dass das einzige Team, das schlechter als Werder Bremen in die Saison gestartet ist, das Team ist, wo Ole Werner jetzt Trainer ist.
Ja, Jürgen Klopp ist sogar gekommen zur Analyse dann am Tag danach. Also die werden sicherlich auch noch was machen müssen. Und ich glaube, Leipzig hilft wahrscheinlich am ehesten, wenn welche verkauft werden.
Aber hast du das Gefühl, dass da auf dem Transfermarkt wirklich die Mannschaft besser gemacht werden kann?
Nein, die haben ja einen großen Kader. Ne? Der Kader ist groß genug, es müssen dann, glaube ich, nur welche weggehen, die vielleicht die Atmosphäre vergiften.
Am besten die einzigen über 30.
Wie gesagt, Xavi, da heißt es immer, zu viele Allüren. Der sieht sich, glaube ich, auf jeden Fall auch in der Champions League. Da spielen sie dieses Jahr nun mal nicht. Und vielleicht tut das dann der Mannschaft gut, wenn du dann solche, ich sag jetzt mal, Stinkstiefel tatsächlich nicht mehr dabei hast.
Ja, aber ich hatte irgendwie da nicht das Gefühl, dass da 2, 3 Unruhestifter sind, sondern dass da einfach diese Mannschaft nicht gut zusammengestellt ist und der Trainer nicht zur Mannschaft passt.
Hm. Es gibt ja Experten, die Leipzig als Vizemeister getippt haben.
Habe,
ne?
Ich gehört, ja.
Ich habe Leipzig in meiner persönlichen Stecktabelle in meinem Kopf auf 2 gesteckt.
Kollege Alex Schlüter, ich weiß nicht, ist er schon zurückgetreten von seinem Amt?
Als Podcast-Experte meinst du? Wir wollten doch, dass er nochmal in unseren Podcast kommt.
Ja, ich glaube, also ich kann versprechen, der Mann hatte trotzdem Expertise als Sportshow-Moderator, denn wir haben ihn ja bei Prime bestellt und nicht bei Wish. So. Wir gucken jetzt mal auf ein paar andere Partien vom Wochenende und zwar auf was Überraschendes. Also es gab ein paar Ergebnisse, da hat man schon gedacht, ach guck, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da frage ich jetzt dich mal, was war denn für dich die größte Überraschung? Der Sieg von Augsburg, der Sieg von Hoffenheim oder der Sieg von Union Berlin?
Hat mich tatsächlich alles nicht so sehr überrascht.
Hat dich nichts überrascht von?
Nee, also bei Augsburg, ich habe ja gesagt, ich habe wirklich Bock auf Sandro Wagner und man hört ja auch, dass der total viel taktisch gemacht hat in der Vorbereitung und ich finde, du hast es gesehen, da stand ein Team, wo jeder wusste, was er machen soll. Deswegen, das hat mich nicht so sehr überrascht, vielleicht weil es gegen Freiburg war und weil man von Freiburg mehr erwartet hat. Bei Hoffenheim, ja, vielleicht ist es Hoffenheim, vielleicht ist es wirklich der Sieg von Hoffenheim, obwohl ich den Hoffenheimern dieses Jahr mehr zutraue als gerade so Klassenerhalt. Das ist eigentlich das, was ich denen normalerweise jede Saison zutraue. Und ja, war ja, also es war aber halt auch in Leverkusen, das komplett, also das ist ja gar nicht mehr vergleichbar mit der Mannschaft der vergangenen beiden Jahre.
Nee.
Und also, ja, Stuttgart sehe ich ja auch nicht so weit oben wie alle anderen.
Also gehen wir es nochmal durch und fangen wir doch mal mit Sandro Wagner an.
Ja.
Die gewinnen das Spiel 3-1 in Freiburg, obwohl Freiburg einen Expected Goals Wert von 3,0 hatte und Augsburg nur 1,2. Augsburg hat keinen nominellen Stürmer aufgeboten und hat dann aber total effizient sich auch dem angepasst, was Freiburg angeboten hat. Und das ist, glaube ich, der Hauptskill von Sandro Wagner. Mhm. Das hat auch Elias Saad danach gesagt. Seine Idee ist es, dass er von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner guckt, was passt uns und was passt nicht. Ich glaube, dass er total flexibel coachen kann. Und, und wir haben es ja am Donnerstag auch gehört, Alex Schlüter hat das ja erzählt, der bereitet sich so akribisch immer vor. Und es gibt noch eine Geschichte, die er mal erzählt hat irgendwo in einem anderen Podcast, dass er als Spieler immer schon aufgeschrieben hat, wie seine Trainer agiert haben. Was hat sein Trainer am Tag nach dem Spiel gesagt? Was hat er 2 Tage nach dem Spiel gesagt? Was hat er 3 Tage nach dem Spiel gesagt? Ja. Wirklich ganz akribisch verfolgt, was Trainer wann und wie machen. Ich glaube, der ist wirklich, also da können wir noch richtig was von erwarten. Von
Sandro Wagner. Meinst du, seine Spieler kriegen auch eine 8-Minuten Sprachnachricht statt eine Kabinenansprache?
Möglicherweise in der WhatsApp-Gruppe, ja, das kann ja sein. Also ich bin auch total begeistert von diesem ersten Auftritt. Der holte aus Augsburg ziemlich viel raus. Einziger Makel bei Sandro Wagner, er hat eine gelbe Karte bekommen. Obwohl er sich eigentlich vorgenommen hatte, hat er wirklich gesagt vorher, er will keine einzige gelbe Karte kassieren.
Ja, so ist das mit den Neujahrsvorsätzen, die sind dann ganz schnell schon wieder vorbei.
Dann hat er ein bisschen zu viel gemeckert und es tat ihm danach auch ein bisschen leid.
Ich bin ein großer Schiedsrichterfreund, definitiv. Ich sehe es bei meinen Jungs, die spielen von der U8 hoch. Müssen echt dankbar sein, dass wir da Leute haben, die das gerne machen, in allen Bereichen, vor allem im Amateurbereich. Ich möchte nicht unsympathisch wirken und da ist nie böse gemeint gegen jemanden, weil ich möchte jedem, also nur das Beste, aber tut mir leid, dass ich da ein bisschen laut war und hoffe, dass sich das auch in den nächsten Wochen, Monaten ein wenig runterreguliert.
Guck mal, der ist erwachsen geworden hier, von wegen, ich möchte nicht unsympathisch wirken.
Ja, und lenkt den Fokus natürlich jetzt nochmal mehr auf sich und sein Team. Und es könnte ja nicht schöner sein, als dass Augsburg am kommenden Wochenende gegen die Bayern spielt. Ja. Also das ist dann direkt mal ein richtiger Test für Sandro Wagner. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Bleiben aber vorher nochmal bei diesem Wochenende und kommen dann mal zu Hoffenheim. Du hast gesagt, wegen Leverkusen eigentlich doch keine Überraschung, weil Leverkusen ist ja wie so ein 1000-Teile-Puzzle zusammenfügen gerade. Mhm. Das ist schon, deswegen, wir haben auch am Donnerstag ja nicht so viel über die gesprochen, weil das wäre einfach unfair, da jetzt zu viel zu erwarten.
Ja,
also. So viele neuer Trainer, also das braucht wirklich Zeit.
Das denke ich mir auch und das ist ja nicht wie vor 2 Jahren, wo man sich so schon den Meistertrainer geholt hatte und dann nur noch die Meisterspieler dafür suchen musste. Und ich glaube, du kannst halt auch mit Xabi Alonso vielleicht den ein oder anderen Spieler eher locken, als jetzt mit Ten Hag.
Mhm.
Ja, vielleicht brauchen die auch einfach Zeit. Vielleicht brauchen sie eine Saison, in der sie sich entwickeln können. Und kommende Saison reden wir dann halt wieder von einem Bayernjäger.
Und Hoffenheim ist halt eine Mannschaft, die kann ja dann doch hin und wieder mal irgendwie jeden schlagen. Hat jetzt 2 neue Torjäger ja auch dabei. Fisnik Aslani, hat getroffen und der hat sich dann natürlich sehr gefreut.
Ja, ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen, hier mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen. Ich habe lange, lange davon geträumt, gerade weil es vielleicht die Jahre davor nicht geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier heute mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen, ist einfach stolz für mich, für meine Familie und ja, natürlich auch, dass ich dem Team damit helfen konnte, macht mich extrem stolz.
Ja, klingt so, als hätte er sein erstes Tor geschossen. Er war natürlich in der letzten Zweitligasaison mit 18 Toren auch weit vorne mit dabei.
Aber ist halt nicht Bundesliga.
Aber sein erstes Bundesliga-Tor, ja. Ganz genau. Und dann noch Tim Lemperle, ne, der andere neue Stürmer, hat auch getroffen. Also das war jetzt ganz vielversprechend.
Ja, ich finde auch so diese jungen, das passt ja eigentlich zu Hoffenheim, dass du ein junges Team hast, dass du Spieler hast, die sich entwickeln in einem relativ ruhigen Umfeld.
Ja, bitter nur, dass sich Kiki Machida das Kreuzband gerissen hat. Da haben sie so lange nachgesucht, nach einem Innenverteidiger mit Linksfuß und jetzt fällt er halt sehr lange aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann haben wir noch die dritte Überraschung, die für dich keine war.
Ja.
Dass Union Berlin den VfB Stuttgart schlägt mit 2:1. Auch da ähnliche Expected Goals Werte. 0,8 bei Union und beim VfB 2,3. 8:21 Torschüsse, der VfB mit 68% Ballbesitz. Also wenn die das Spiel nochmal so spielen, dann gewinnt Union aber nicht nochmal, glaube ich.
Ich glaube, es war halt echt gut, weil Union nochmal diesen Union-Fußball gespielt hat. Und einfach
den Baumgart-Fußball.
Ja, eigentlich schon. Also den Urs-Fischer-Fußball, nicht den Baumgart-Fußball. Ich finde halt wirklich, das hat mich an die alten Union-Zeiten erinnert. Die waren wahnsinnig effektiv. Und Stuttgart hat ja schon länger das Problem mit der Chancenverwertung.
Ja. Vielleicht spielt auch doch diese Woltemade-Geschichte irgendwie eine Rolle, dass es ein bisschen blockiert und
ja,
ihn vor allem, ihn, also Woltemade selbst, nicht so richtig frei macht.
Ja, er hat ja getroffen, er stand halt im Abseits.
Ja, zählte nicht auch, war gut gemacht, aber ansonsten war der sehr blass.
Ja, das stimmt, aber ich finde, dass das auch vergangene Saison immer mal wieder Thema war, dass wir gesagt haben, die haben eigentlich so gute Stürmer und treffen dafür viel zu wenig.
Ja, aber jetzt wirklich nochmal, wenn wir über Woltemade sprechen. Das muss sich doch belasten, oder? Also wenn über dich geredet wird den ganzen Sommer und da gehen Summen durch den Raum und jetzt spielst du wieder und mit jedem Spiel, wo er nicht trifft,
wird er weniger wert.
Genau.
Ja. Also, ja,
steigt die Kritik, weil die Erwartungshaltung ist riesig jetzt an ihn und das zu erfüllen, das ist schon schwer, weil er einfach auch immer noch super jung ist. Und
Es ist halt auch die Frage, ob die Bayern ihn im Winter wirklich noch wollen. Kommt natürlich drauf an, wie er jetzt performt. Aber ja, ich bin mir auch sicher, dass ihn das belastet. Ich finde es auch, das muss ja auch ein komisches Verhältnis sein, wenn du sagst, ich würde gerne den Job wechseln oder den Arbeitgeber wechseln und dein Arbeitgeber sagt nö.
Mhm.
Andererseits, er hat ja mit den Vorständen nichts zu tun. Also in seiner täglichen Arbeit. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß ist ein cooler Typ und für den arbeitet der ja im Prinzip dann auf dem Platz und für den arbeitet er mit Sicherheit auch gerne.
Ja. Matchwinner auf Union-Seite war Ilias Ansar, Neuzugang, 2 Torschüsse, 2 Tore, stand er auch in der Startelf statt Oliver Berg, der ja eigentlich der neue Stürmer sein sollte. Und ist übrigens in Lüdenscheid geboren, Ansar. Das ist für dich jetzt nicht von großer Bedeutung, für mich schon, weil es ist ungefähr so meine Heimat und ich denke mir immer bei Spielern, die so in meiner Heimat geboren wurden, das hätte ich auch sein können.
Ja, krass, ich dachte, ja. Das macht man nur im Saarland.
Ihr habt so wenig, die dann irgendwann in der Bundesliga spielen, ja. Dann, was haben wir noch gehabt? Wolfsburg schlägt Heidenheim 3:1, wenig überraschend. Heidenheim wird es, glaube ich, ganz schwer haben.
Ja,
auch das ist jetzt keine gewagte Prognose.
Also, wenn überhaupt, war es überraschend, dass Wolfsburg so gut gespielt hat. Aber, also ja, du musst auch erstmal in Heidenheim gewinnen. Das ist natürlich auch ein Fakt, aber Heidenheim hat ja eigentlich nur noch Leo Stienzer. Sonst ist da nicht viel übrig.
Aber schönes Tor gemacht.
Ja.
Das muss man schon sagen. Dann gucken wir noch auf den Sonntag. Über den HSV, über den Nullnummer haben wir eben schon gesprochen. Dann gab es noch das Debüt oder die Rückkehr des anderen Aufsteigers, Köln, mit dem Sieg in Mainz und mit einem Trainer an der Seite, der ein ungewöhnliches Outfit anhatte. Lukas Kwasniok im Trikot.
Ich dachte kurz, der wechselt sich selbst ein, bis ich gesehen habe, dass die Spieler andere Trikots anhatten.
Ja,
also die hatten ja diese schwarzen Trikots und er hatte das gestreifte Rot-Weiß.
Genau, und hat danach mal erklärt, warum er sich denn da im Trikot an die Seite gestellt hat.
Die ersten Gedanken habe ich mir schon gemacht, als das Trikot vorgestellt worden ist, weil die Vorstellung sehr emotional gewesen ist und das schwarze Trikot war genauso emotional und dann haben wir gedacht, ja, man kann ja vielleicht auch mal ein Zeichen setzen, dass ich ja sehr dankbar bin, hier Trainer beim FC sein zu dürfen und gleichzeitig soll das eben auch eine gewisse Verbundenheit signalisieren und trage das echt mit Stolz.
Ich meine, er macht es ja auch clever, dass er die Gespräche auf sich zieht. Das ist wie mit der Baumgartmütze damals oder mit dem T-Shirt. Das war ja auch ganz lange das Thema, dass er da auch im Winter im T-Shirt gestanden hat, der Baumgart. Ja. Das ist in so einem Verein, glaube ich, ganz clever. Er hat doch auch irgendwann mal gesagt, ein emotionaler Trainer im emotionalen Umfeld könnte gut funktionieren. Da dachte ich so, das könnte aber auch richtig schief gehen.
Aber wirklich ganz schön viele Baumgart-Vibes da in Köln, gerade mit Lukas Kwasniok. Aber gut, der Erfolg gibt ihm jetzt erstmal recht. Köln profitiert natürlich von der roten Karte für Paul Nebel. Auch ein bisschen umstritten, weil es gab davor eine Situation, wo man eigentlich schon hätte dann Elfmeter für Mainz pfeifen können im Kölner Strafraum. Ja. Daraus resultiert der Konter. Paul Nebel macht die Notbremse. Ich glaube, das ist unumstritten. Da gibt es dann Rot für. Und dann in Überzahl machen sie halt kurz vor Schluss noch, wie im Pokal, halt auch wieder den Siegtreffer. Ich sage ja immer, das ist sehr viel mehr wert, als wenn du nach 5 Minuten schon 1-0 führst und gewinnst. Also das setzt, glaube ich, echt Kräfte frei beim FC.
Ja, wobei ich nach 5 Minuten 1-0 führen und dann 1-0 gewinnen auch immer stark finde, wenn du es halt schaffst, das dann komplett gegen so, also die Mainzer haben ja wirklich gut gespielt und haben das Spiel ja eigentlich dominiert. Wenn du das dann über die Zeit gebracht hättest, wäre auch stark gewesen, aber von den Emotionen her natürlich. Ich fand aber auch bezeichnend, Nelson Weiper hat sehr früh ungeplant.
Er darf wieder.
Ja, er darf wieder, aber dass er so früh kam, nach einer Viertelstunde, war ja eigentlich nicht geplant. Benedikt Hollerbach hat sich verletzt, wohl eine Zerrung hieß es danach.
Ja.
Ja, also ein Sturmproblem gelöst und direkt das neue.
Also das heißt, man will jetzt den Vertrag dann offenbar doch verlängern mit Nelson Weiper. Man wird ja trotzdem, also der wird ja trotzdem irgendwo wahrscheinlich dahin gehen. Der Verein wird noch Geld mit ihm verdienen dann in der kommenden Saison oder nach der kommenden Saison.
Vielleicht muss er auch bis 2040 unterschreiben.
Kommt so ein bisschen darauf an, wie gut er auch ist, ne?
Also ja, also es ist auf jeden Fall mehr Druck auf ihm jetzt als vergangene Saison, als man sich hinter Burkhardt noch so ein bisschen verstecken konnte.
Ein bisschen wie bei Woltemade. Also der Druck steigt auch bei ihm so ein bisschen. Und für Köln war es halt super wichtig, weil die jetzt vor den ersten 4 Spielen 3 Auswärtsspiele haben, da direkt mal mit einem Sieg dann zu starten, ist auch sehr viel wert. Und Köln hat jetzt schon so viele Auswärtssiege übrigens wie in der Abstiegssaison vor 2 Jahren.
Krass.
Ja, nämlich eben genau einen.
Ja.
Am Sonntag dann geht es für den FC im ersten Heimspiel gegen Freiburg übrigens. Wir haben, glaube ich, alle Erstligaspiele durch. Oder habe ich was übersehen? Nein, wir haben alle durch.
Nee, wir haben alle durch.
Und gucken noch auf die zweite Liga. Die ist natürlich jetzt so vom Fokus her, von der Aufmerksamkeit ein bisschen hinten runtergefallen. Wird uns jetzt in den kommenden Wochen natürlich nicht mehr passieren, aber wir wollen euch schnell noch sagen, was da passiert ist. Hannover, jetzt Tabellenführer, 3 Spiele, 3 Siege.
Das einzige Team jetzt, ne?
Das einzige Team, ja. Obwohl sie im Pokal ja rausgeflogen sind.
Ja, aber in der Liga das einzige Team, das wirklich die perfekte Punkteausbeute hat.
Dahinter Darmstadt und Karlsruhe. Schalke schlägt Bochum im kleinen Derby. Der zweite Schalker Sieg auch schon in dieser Saison.
Ich habe mal geguckt, wann Schalke zuletzt unter den Top 5 war. Also seit dem Abstieg. Und das haben sie genau einmal geschafft am ersten Spieltag vergangene Saison. Da waren sie Tabellenführer und seitdem nicht mehr in den Top 5.
Aber es tut den Schalkern mal gut, dass sie jetzt mal gut in so einer Saison starten. Und das schönste Tor wollen wir vielleicht auch in der zweiten Liga noch küren. Das ist eigentlich, da gibt es auch, glaube ich, keine 2 Meinungen. Das war das von Luca Hermann, das Siegtor von Dynamo Dresden in Bielefeld, der Fallrückzieher.
Da habe ich mir gedacht, das machst du auch nur als Aufsteiger. Also als Drittliga-Aufsteiger in dem Spiel, weil du dann einfach denkst, ach komm, ich probiere es einfach mal.
Ja, bisschen wenig gejubelt fand ich, so für den Zeitpunkt, für die Schönheit des Tors, aber weniger ist mehr an dieser
Vielleicht
Stelle.
Vielleicht macht er das jetzt aber auch alle 2 Wochen und das ist für ihn gar nichts Besonderes
mehr. Ja, und wir müssen an dieser Stelle erwähnen, auch da gab es eine umstrittene rote Karte gegen Lannert, gegen den Bielefelder Lannert. Der hat natürlich den Bielefeldern so ein bisschen das Genick gebrochen. Dafür eine andere gute Nachricht, Marius Wörl kehrt zurück zu Arminia. Der war in der vergangenen Saison einer der Schlüsselspieler. Und in Hannover, das war nix. Und jetzt ist er wieder bei der Arminia.
Ja, ist auch ganz lautstark begrüßt worden. Vorm Spiel stand dann schon im Trikot auf dem Rasen, aber durfte nur nicht spielen.
Ja, das ist also die zweite Liga. Da sind wir jetzt fast am Ende angekommen. Aber nicht ohne euch noch ein paar Hinweise mitzugeben, was ihr jetzt in den kommenden Tagen machen könnt, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken.
Ja, ich glaube, wir können jeden Abend durchplanen, weil wir haben ja eine neue Doku draußen.
Genau.
Wir haben Unparteiisch, Staffel Nummer 2. Und mein Highlight, es geht ja darum, wir haben die Bundesliga-Schiedsrichter begleitet und das Geilste ist eigentlich die Kommunikation untereinander und vor allem mit den Spielern. Also weil du bist halt wirklich so nah dabei und manchmal kannst du ja ein bisschen erahnen, wenn sie Spieler wegschicken oder so, was sie da sagen, aber da hörst du es dann halt wirklich.
Ja, ganz nah dran an den Schiedsrichtern und auch an Fabian Michel, ist ja die einzige Schiedsrichterin in den ersten 3 Ligen in Deutschland. Auch da kriegt man richtig viele Einblicke hinter die Kulissen. Also,
letzte Saison von Felix Brüch.
Genau. Unparteiisch, Deutschlands Elite-Schiris gibt es in der ARD-Mediathek. Guckt euch das gerne mal an. Und viel Fußball gibt es ja auch unter der Woche.
Ja, Dienstag wieder Pokal. Dienstag ist, glaube ich, das Stuttgart-Spiel, ne? Oder spielen die Bayern am Dienstag?
Ne, Dienstag ist Stuttgart in Braunschweig, live im Ersten.
Ja.
Und die Bayern am Mittwoch.
Genau. Und gibt es auch in voller Länge zu hören in der Sportschau-App.
Genau. Die Bayern übrigens in Wiesbaden. Und uns dann am Donnerstag wieder.
Uns gibt es am Donnerstag wieder und am Freitag sind dann die nächsten Spiele. Also die Wochen sind wieder vollgepackt mit Fußball.
Also danke fürs Zuhören und jetzt geht's an die Pizza.
So machen wir das.
Tschüss.
Ciao.